weltweit nur 20 oder 30% der Menschen notwendig sind, um die ganze Produktion aufrechtzuerhalten. Du kommst doch automatisch, es wird ja nicht weniger produziert als vorher. Es wird eher mehr produziert. Das heißt, es wäre für alle genug da. Materiell. Und da kommst du automatisch auf die Frage der Verteilung. Mit welchen Mechanismen du eine gerechte Verteilung machen willst. Ja, das dass die Lohnarbeit nicht mehr ist, die einigermaßen versucht hat, vor 20 Jahren hat man gedacht, über die Lohnarbeit reicht man mit Lohnerhöhungen und da geht es ein bisschen besser und so, bekommt man langsam so auf eine Art Angleichung zwischen Arm und Reich. Gut, da gibt es da solche, die haben mehr, aber die haben auch mehr Verantwortung. Das war so ein bisschen die Idee, also in vielen Köpfen. Und jetzt sieht man, diese Rechnung geht nicht auf. Es werden mehr und mehr ausgeschlossen. Und das ist an sich eine Frage nach neuen Verteilungsmechanismen. Schlussendlich kommt es doch auf das raus.
Ja, ich meine, also das ist, ich denke auch, dass das also politisch nach wie vor total wichtig ist, aber es muss neu besetzt werden, also diese Umverteilung. Die Umverteilungsfrage, die ist ja momentan gerade in der linken Debatte, momentan total sozialdemokratisch besetzt. Also da läuft die Umverteilung nach wie vor über diese Staatsfrage so. Und da denke ich, da muss eine neue Position einfach her. Also die muss. Das muss heißen, klar Umverteilung, klar muss das politisch eingefordert werden, klar müssen wir diese Ressourcen einfordern, aber nicht vor dem Hintergrund wieder zurückzugehen in diese kapitalistische, wieder auf den Boden der kapitalistischen Ökonomie zurück, sondern indem wir unsere eigenen solidarischen ökonomischen Strukturen, soziale Ökonomien entwickeln. Also das muss einfach der Hintergrund davon sein und das ist eben das Schwierige dieser neuen Differenz. Und das muss eben diskutiert werden zwischen diesen Initiativen.
Ja, aber das Problem liegt doch ein Stück weit darin. Wie sollen die aus der Produktion, der Wertproduktion ausgegrenzten, die Umverteilung der Wertproduktion fordern? Was sind denn da eigentlich die Mechanismen, die das ermöglichen? Du bist raus.
Weil sie kein Druckmittel in der Hand haben.
Ja. Du bist da drauf.
Ja.
Kannst du eigentlich nur sagen, sonst machen wir den Standort Deutschland kaputt und dann bist du bei RAF bis sozialrevolutionäre Befreiungsbewegung oder sonst was. Mit den Folgen. Mit den Folgen, die man sich leicht vorstellen kann, dass das Kapital sich woanders arrangiert und alles zusammenbringt.
Was? Ja, das ist altmarxistisch motiviertes.
Also ich will nur sagen, dass man sich nicht so ganz leicht sagt, so geht das, mit der klaren, einfachen Forderung, sondern auch sieht, was immer für Ambivalenzen da sind, was für enorme Schwierigkeiten da.
Dieser kurze Reflex gegen die Maschinen, gegen diese Modernisierung. Und er meint, dass das eben eine soziale Bewegung gewesen ist, die...
Es gibt ja Jahre Notstandsgesetzdiskussion, da haben wir mal so eine schöne Aktion dieser Art gemacht. Wir haben ein Plakat gedruckt, oder habe ich das erzählt, so mit bundesrepublikanischen Farben als Rand, schwarz-rot-gold, als Rand, das sind so die amtlichen Plakate, geschrieben, hier ist die Versorgungsstelle für Notstandssärge, also für Särge, und die Bevorratungsstelle für Notstandssärge und um Vorsorge zu treffen für Notstandssituationen fordern wir alle Bürger auf, jetzt bereits ihren Sarg auszuwählen und es gibt also drei Ausführungen, Unterschiede vom Volkssarg bis zum Luxussarg und dann haben wir die aus Pappe ausgebildet und haben in Frankfurt an der Paulskirche die Dinger ausgestellt und die Plakate dazu und also alle eingeladen, vielleicht auch eine Zeitungsanzeige gemacht, die Leute, und viele haben das dann für ernst genommen und haben natürlich angegeben, an wen man sich wenden muss, damit man dann auch im Besitz dieses Notstandssarges kommt. So, also das sind natürlich schöne Aktionen. Und das wird dann auch von der Presse aufgenommen und alle lachen nachher darüber und geht den Leuten natürlich dann schon sehr unter die Haut. Also diese Form von Aktionen ist schon sehr, aber sonst so sehr humorvoll ist das hier meist nicht.
Da kann man ja Also ich meine, es gibt jetzt eine Kultur von subversiven Medien, ne?
Ja.
In Erfurt hat es auch mal so eine Aktion gegeben, da haben Leute die Lokalzeitung, also das ist auch
Leute,
die stärkste
Lokalzeitung. Also ungenannt bleibende.
Ungenannt
bleibende
Leute haben so ein Duplikat gemacht, und zwar wurde Erfurt 1250 Jahre alt, großer Festtagsumzug, und dazu wurde eben eine Extraausgabe gedruckt, also auch im selben Layout und auch auf diesem Zeitungspapier, und wo dann eben also lokale Themen behandelt worden sind, unter anderem auch die Bürgernähe von unserem Oberbürgermeister, der eingeladen hat zu Kaffee und Kuchen, also dass die Bürger vorbeikommen und dass man sich ein bisschen unterhält. Was dann die Konsequenz hatte, dass dann der Oberbürgermeister zum Kaffee trinken mehrere Polizeieinsatzkräfte bei sich zu Hause hatte, um sein Objekt zu schützen von Kaffee- und Kuchensüchtigen Bürgern. Ja, dann noch hier so, so kleine Sachen eben, dass die einfach die Verkehrsbetriebe einladen zu also kostenloses Rumfahren und so, wo dann einige Leute dann schwarz gefahren sind, wegen der Zeitung und so. Also das kann, denke ich, also, wenn man da sinnvolle Sachen mitmacht, kann das wirklich ganz gut sein.
Wir haben in diesen Ostermarschzeiten, als die Bild-Zeitung so gegen uns war, also dann später, die war ja immer gegen uns, haben wir dann, genau in der gleichen Weise, haben wir dann eine Bald-Zeitung, das stand nicht Bild, sondern Bald-Zeitung gemacht, aber sonst im Layout und genauso, und dann eben auch mit solchen Persiflagen und Informationen anderer. Und die Leute, die auf der Straße ja häufig die Flugblätter von uns erstmal zurückgewiesen haben, es gab ja sehr viele, die das empört, die nahmen die Bild-Zeitung, die Bald-Zeitung, die sie für die Bild-Zeitung hießen, natürlich erstmal gerne in Empfang, weil sie sagten, haben die 10 Pfennig gespart, damals kosteten die noch so wenig. Und merkten dann erst nach einer Weile eben, dass er was ganz anderes da in der Hand hat. Das sind schöne Aktionen, die machen dann übrigens auch jungen Leuten natürlich Spaß.
Ja. Das ist ja gar nicht.
Oder wir hatten derzeit so kleine Aufkleber, das finde ich immer noch schade, dass das nicht wieder gemacht wird, so ganz kleine Aufkleber, die man wie Briefmarken dann auch den Gruppen angeboten hat, die haben die gekauft. Und du konntest also irgendwo hingehen und standst da und du hast dich da angelehnt an Laternenfall oder irgendwo. Wenn du weggingst, war da zufällig dann so ein Ding dran, nicht? Und dann war so eine, das war ja ganz leicht, nicht? Weil überall in der Stadt war dann so ein Mini-Plakat, nicht? Diese Briefmarken waren sowas wie so ein Mini-Plakat. Natürlich nicht, konnten nicht so viel Inhalte vermitteln, aber doch so wichtigste Slogans, die gerade innen waren oder gerade bedeutungsvoll waren. Überall waren die, und waren natürlich kein Absender. Weil ich wusste, wo es kam. Das ist ganz wichtig heute, weil die einen ja dann haftbar machen. Mal um. Ich weiß nicht, was.
Ja, der ist
Peter Grohmann.
Peter Grohmann in Dresden.
Ja, der ist jetzt in Dresden, war eigentlich in Stuttgart früher. Und ist ein ganz alter Linker aus vielen Zusammenhängen. Aber ist jemand, der ausgesprochen, also solche Witzchen-Dinge. Also auch im Sinne, nicht nur Witz von komisch, sondern auch von intelligent und Verfremdung und Kultur bezogen. Wenn ihr von euch aus zu dem mal ein bisschen Kontakt aufnehmen könntet und mit dem so ein bisschen mal auch diskutiert, wie und was kann man machen, der ist also eine Sprudelquelle von solchen ungewöhnlichen Dingen, die man anfangen könnte. Ist von Stuttgart nach Dresden einfach gezogen und hat da jetzt, ich weiß nicht, was der da macht. Ich habe mich gerade zu seinem 60. Geburtstag eingeladen, wobei ich den immer so in Erinnerung habe. Ja. So ganz klein und beweglich, war ganz erstaunt. Aber das ist ein ganz witziges Schlitzohr. Ja, also das wäre wahrscheinlich eine gute Hilfe.
Also wenn ihr ihn dann kontaktiert habt, sagt ihr, es gibt auch Leute im Süden, die ihn gerne mal treffen.
Ja,
das er könnte ohne weiteres mal vorbeikommen.
Nebenbei kann man es sicherlich mal fallen lassen.
Also das
unser Kontakt, unser Kontakt.
Klar.
Und das ist auch jemand, der also politisch sehr erfahren ist, was ja auch immer ganz gut ist.
Ja.
Dass man nicht in sämtliche Messer reinläuft, die dann aufgestellt sind.
Was war das früher auch in der...
alle Auseinandersetzungen, Ausländer und also eigentlich so ein Allround-Mensch, der überall irgendwas gemacht hat, der dann auch ein ganz Stück so in den Bereich Kulturarbeit, Kabarett, glaube ich, weiß nicht, was hat er geschrieben, eine Ausstellung macht er oder ich weiß nicht was. Müsste es direkt mal raussuchen. Konnte leider nicht hinfahren. Habe ihm das einen kleinen Brief geschrieben.
Spaßigen hoffentlich.
Was?
Spaßigen hoffentlich.
Ach, ich weiß nicht, das gelingt mir gar nicht so gut.
J'ai une question, est-ce que le comité de la défense des droits de l'homme et de enfin, votre comité est intéressé aujourd'hui de rentrer en contact et de se concerter avec d'autres organisations à la même échelle dans d'autres pays européens?
Nur in einem beschränkten Maße. Nur in einem beschränkten Maße. Dieses Komitee stand am Anfang seiner Gründung. Stand am Anfang seiner Gründung vor dem grundsätzlichen Problem, machen wir internationale Arbeit, also auch Menschenrechte international, oder konzentrieren wir uns auf die Bundesrepublik? Und wir haben gesagt, unsere Kapazitäten sind mit dem, was hier in der Bundesrepublik an Schweinereien gemacht wird, völlig ausgelastet. Und wir konzentrieren uns hierauf. Wir haben das erste Mal durchbrochen in der Jugoslawien-Sache, weil wir gesagt haben, dies ist etwas, was insgesamt uns so berührt. Wir haben hier ganz viele Jugoslawen, die ja auch diese serbisch-kroatischen Feindschaften hier reproduziert haben. Da haben wir eben dieses Prinzip durchbrochen. Und wir haben es jetzt bei der türkisch-kurdischen Sache durchbrochen, aber auch unter dem Aspekt, dass wir hier eben in Deutschland 2,5 Millionen Türken und Kurden zusammen haben, während in ganz Resteuropa nur 0,5 Millionen in den anderen Ländern sind, sodass es auch ein großes innenpolitisches Problem ist, mit Ausländerfeindlichkeit und all diesen Dingen. Sodass wir internationale Arbeit im Grunde genommen nicht machen. Nun bin ich jemand, der in diesen 35 Jahren immer für internationale Arbeit auch mit zuständig war. Also ich habe viele Dinge, ich habe damals den San Francisco-Moskau-Marsch mit organisiert, ich habe die ICDP, International Conference for Disarmament and Peace, mitgegründet. Es war so eine Gegengründung gegen Weltsicherheitsrat und lauter solche Sachen. Immer. Aber ich weiß auch, wie unerhört schwierig internationale Arbeit ist. Erstens, weil die nationalen Organisationen nur einen ganz kleinen Teil ihrer Ressourcen dafür zur Verfügung stellen, weil die innenpolitischen Dinge für sie wichtiger sind. Dann hast du die ganzen Sprachprobleme, die Traditionsprobleme. Ich betreibe jetzt neben dem Komitee, bin ich im Vorstand dieser Helsinki Citizens Assembly, ist euch wahrscheinlich ein Begriff. Da habe ich hier die deutsche Sektion mitgegründet. Da mache ich alle möglichen Sachen, in den Kaukasus gefahren und nach Kasachstan und sonst wohin. Also solche Dinge. Aber da ist es auch klar, das ist unerhört mühsam und schwierig, weil da 1000 Barrieren sind. Überhaupt den anderen zu verstehen, was dessen Problem ist, ist immer ein ganz weiter Weg. Das ist man meist nicht ganz.
Oui, mais par exemple, l'Europe est en train de se construire, mais les populations européennes se connaissent très mal. Et pourtant, les problèmes et les questions qui se posent à chaque population de chaque pays européen se ressemblent beaucoup. Évidemment, il y a des différences culturelles, mais moins qu'avec les pays du Sud, par exemple. Et ça devrait, l'obstacle devrait être moins grand. En tout cas, moi, je pense qu'il y a une nécessité de le lever.
Also dieses Argument der Notwendigkeiten, das wird einem immer vorgehalten. Und mein ganzes Leben lang haben mir Leute gesagt, es ist aber notwendig, jetzt den Sozialismus endlich richtig einzuführen. Aber
das ist gar nicht notwendig.
Was? Aber du bist in einer Situation, du sagst, das kann ich und so viel kann ich machen und das sind meine Grenzen. Es geht jeder, wird euch auch so gehen, nicht?
Also wir wollten eigentlich von der Entstehungsgeschichte von, also vor Longomai gab es ja schon die Hydra, die Lehrlingsgruppen in Österreich, in der Schweiz und in Deutschland und ein bisschen in Frankreich auch. Und also unsere Haltung war einfach, die Grenzen haben nicht wir geschaffen. Und warum sollen wir uns in unserem nationalen Ghetto fertig machen lassen wollen, wenn man in ein anderes Land gehen kann und vom anderen Land aus wieder etwas machen kann? Das ist überhaupt nicht eine, wir haben das nicht als eine historische Notwendigkeit gefunden, unsere zu engen Grenzen zu überspringen, sondern weil wir auch Lust gehabt haben, in andere Länder zu gehen, andere Leute kennenzulernen, waren auch angezogen von anderen Ländern, was da läuft. Und ich finde, das ist genauso auch ein interessanter Teil der politischen Arbeit. Ich finde das irgendwie, sehr oft finde ich das etwas, wie sagt man, die Opposition ist eingefangen in den nationalen Strukturen. So wie der Parlamentarismus, wie ein erweiterte parlamentarische Opposition. Das heißt, es gibt die nationalen Strukturen, die wurden geschaffen zu diesem und diesem Zweck von diesen und diesen Leuten. Und die Untertanen, die in diesen Strukturen leben, akzeptieren sie und bleiben ihnen treu, ihren Strukturen. Und das ist, wenn die Idee von einer Außen, auch die Idee einer breiten Bewegung an der Basis, also meiner Meinung nach ist die Grenze überschreitend. Also dass man eben antistrukturelle Vernetzungen macht von den Leuten. Und da bringt man plötzlich neue Elemente hinein. Da sieht man zum Beispiel, wenn es in Deutschland ein Berufsverbot gibt, wenn man da die bürgerlichen Zeitungen in Westeuropa rund um Deutschland herum breit mobilisiert, zwei Leute schaffen das, das ist so grotesk, dann hat man vielleicht mehr erreicht als mit einer Demonstration in Bonn von 100.000 Leuten, um Druck auf, also gegen so etwas zu machen. Mhm. Also ich meine, das ist auch viel interessanter, also mit auf die Art zu arbeiten. Wir haben nämlich damals, hatten wir versucht, also als kleines Grüppchen, weil wir haben auch von diesen Berufsverboten gehört, hatten wir versucht, Leute als Lehrer einzuladen in der Schweiz, dass sie mal einen Vortrag machen. Und da waren die Leute, ich kann mich noch erinnern, die das gehört haben, das ganz bürgerlich konservative Menschen, die waren entgeistert, dass es so etwas gibt. Und ich glaube, das kann man auch, gerade die Opposition innerhalb von Deutschland, durch Zusammenarbeit mit anderen Kreisen außerhalb, das stärkt nur beide. Und ich finde es nicht irgendwie eine Zwangs-, weil jetzt Europa geschaffen wird, muss man auch europäisch werden. Wir waren ja schon vorher irgendwie schon europäisch. Mhm. Und ich finde, das macht auch die politische Auseinandersetzung interessant. Und man kann sich auch von jeder Seite ein bisschen das Gute nehmen und das Schlechte weglassen. Auch.
Ich stimme dir sofort zu. Trotzdem bleibt mein Argument, das ist ja sehr ein profanes Argument. Wie viel Arbeitskapazität hast du? Nicht also. Wenn du, wie viel Arbeitskapazität hast du wirklich zur Verfügung? Wenn du sagst, ich nehme meine Person, ich mache die Kurdenkampagne, ich mache auf der europäischen Ebene die Helsinki Citizen Assembly, ich betreibe Friedensbewegung, zivile Konfliktbearbeitung als ein fast europäisches Projekt, was aber in Deutschland auch sehr stark erstmal gestartet werden muss. Irgendwann sagst du, gut, zwischendurch muss ich auch den Garten nochmal umgehen und muss mich auf meine Sauna gehen, sonst kriege ich dauernd Schnupfen. Und, komme nicht. Also du, das ist einfach, wenn einer am Tag 48 Stunden arbeiten kann, ist gut. Ich schaffe also bestenfalls so 15 Stunden. Also insofern, ich argumentiere überhaupt nicht. Ich weiß nur aus Erfahrung, weil ich es 30 Jahre gemacht habe, bei den ersten Ansätzen über diese europäische Nukleargruppen, dann war ich bei diesen atomwaffenfreien Zonen, dann im internationalen Bereich dieser eben schon erwähnten ICDP. Ach, ich weiß nicht, was in tausend solchen Geschichten. Ich war jetzt in jüngster Zeit, war ich in Minsk, wo so eine Begegnungsstätte, ein ganz wichtiges Projekt eingeweiht wird, habe jetzt mit den Leuten, die damals da diese Tschernobyl-Kinderorganisation als ein wichtiger Ansatz für Opposition, zivile Gesellschaft in Belarus gemacht haben. Die kommen jetzt hierher, habe mit denen wieder zu tun, überlege, wie kann ich eine Kampagne, alles unter HC Helsinki Citizen Assembly Vorzeichen, kann ich eine Kampagne organisieren, die hier den Menschen überhaupt das Problem von Belarus klarer macht. Aber irgendwo ist dann am Ende.
Ja, aber ich glaube, da gibt es auch vielleicht ein kleines Missverständnis von Internationalismus. Ich weiß, Internationalismus im herkömmlichen Sinn bei den Linken heißt, man macht hier in Deutschland zum Beispiel aufmerksam auf das Problem in dem Land, das Problem in dem Land, was natürlich eine enorme Sphäre bedeutet, die man abdecken müsste. Mhm. Aber die eben die Hannes angesprochen hat und auch Isabel meinte, ist eigentlich eher, wie kann man, wenn man zum Beispiel hier in Deutschland an einer bestimmten Arbeit tätig ist, zum Beispiel eben die Kurdenfrage oder das Asylrecht, wie kann man davon profitieren, dass zum Beispiel vom Ausland her Interventionen gezielt gemacht werden, um diese Öffentlichkeit eigentlich von außen her irgendwie anzurücken. Mhm. Zum Beispiel Deutsche teilweise Politiker sehr sensibel reagieren, wenn sie auf einmal von einem hohen Kirchenrat in Holland einen besorgten Brief bekommen. Ja. Oder von irgendwelchen englischen Abgeordneten aus dem Europaparlament angefragt werden, weil sie sehr um ihr eigenes Image als Deutschland, das eben nicht in die alten Fußstapfen gehen will, besorgt sind.
Ja.
Das ist eigentlich eher die Frage, wie kann man intelligent davon profitieren, dass eben durch einzelne gezielte Interventionen im Ausland von gleichdenkenden oder interessierten Leuten da was ins Rollen kommt, die vielleicht auf die Länge gesehen einen Durchschlag hätten, den man, wenn man nur vor Ort versucht, die Öffentlichkeit herzustellen, vielleicht gar nicht so schnell erreichen kann.
Aber dies mache ich also in der Kurdengeschichte, hatte ich gestern die vier Strategien aufgezählt, hatte ich gesagt, eine ist das auszuweiten über Europa, damit von ganz vielen Seiten dann auch so eine Kritik kommt. Also ich kriege dann von Lord Avebury einen Brief vom Oberhaus, der dann sagt, hier, also wir sind auf eurer Seite oder dergleichen, den ich öffentlich verwenden kann natürlich. Also das machen wir natürlich, soweit es geht. Nur wirklich, um dann Basiskooperation über Grenzen hinweg zustande zu bringen, das ist ein sehr weiter, schwieriger Weg. Immer wieder. Und ist die Frage, macht das Komitee diese grenzüberschreitende Arbeit? Mhm. Meine Antwort ist, wir haben uns damals gesagt, wir lassen uns auf das ein, was wir hier leisten können oder ansatzweise leisten können, auch das ist ja immer viel zu viel. Und daran arbeiten wir, war eine sehr bewusste Entscheidung, wir machen dies nicht im internationalen Maßstab. Wir kümmern uns nicht um die Menschenrechte in Kolumbien oder Peru, so sehr uns das vielleicht individuell beschäftigen mag. Und der eine oder andere kann auch aus anderen Zusammenhängen heraus natürlich was in der Richtung machen, aber nicht als Komiteearbeit. So, dass eben Jugoslawien und Türkei sind Ausnahmen unserer Tätigkeit. Und in Somalia ging uns natürlich um die Bundeswehr.
Das andere Medium, was wir haben, ist das Radio, also was wir noch nicht haben. Das muss ich erstmal senden. Aber das wird sicherlich im nächsten Jahr passieren. Und das mit dem Freibrief, denke ich, das wird, hoffe ich mal, in Zukunft stärker
funktionieren
mit anderen Publikationen.
Was ist der Freibrief? Den habe ich noch nie gesehen, glaube ich.
Ja, den hast du schon mal dabei?
Nee, haben wir nicht mitgebracht. Ja, das ist eben diese Zeitschrift, die wir da rausbringen. Also,
was über den,
wo wir über unsere Sachen so schreiben und das.
Ja, der Freibrief ist damals schon entstanden, als wir nicht mehr senden konnten. Und wir dann auf der Suche waren nach einem, wir mussten halt auch dieses Medium ausprobieren. Und weitergeführt dann, als wir angefangen haben, unsere Lebensgrundlage gemeinsam zu planen und den Hof zu kaufen, war der Freibrief natürlich dann noch viel mehr ein guter Anlass, halt den Kontakt zu halten, wie Christian sagt.
Ach so. Leuten. Ach, das ist dieses Informationsblatt.
Ja, genau.
Das heißt, das hat man kapiert, ja.
Ja, wir haben es mit den freien Geschichten.
Aber ich kann mir denken, für so einen Hof ist das so sehr wichtig, auch in der Nachbarschaft, im lokalen Bereich, eigentlich zu sagen, was man macht, um Vertrauen zu werben, zu erklären, um auch Diffamierungen vorzubeugen. Das könnte eine wichtige Aufgabe sein.
Ja, das macht er ja. Also die Leute, die, also was wir nicht machen, ist das Ding öffentlich verkaufen und so in der Öffentlichkeit herstellen, sondern Leute, die wir konkret kennengelernt haben, dass da noch andere Sachen im Hintergrund stehen. Also die Zeitung kann halt nicht die Beziehung ersetzen, so in der Region. Also wenn die nicht da sind, würde auch diese Zeitung nichts bringen. Mhm. Also, aber wir verschicken das natürlich an Leute, die jetzt im Nachbardorf sind, also kriegen es auch Leute, dass sie unsere Ideen auch kennenlernen und das, was wir machen. Als auch Leute jetzt in Erfurt, wo wir herkommen, sicherlich sehr viel. Und dann geht das natürlich auch noch an den Rest der Bewegung.
Nogemeyer
wird das total interessiert gelesen.
Man liest es übrigens sehr angenehm. Und sehr erfrischend zu lesen.
Ich lese das auch immer gerne.
Ja, nein, das ist also kein Herrstimm. Und sehr angenehm zu lesen. Gutes Ding, irgendwie, dass das kommt. Und sehr weit. Es ist
nicht häufig Gelegenheit
gehabt,
das zu sagen. Aber ihr macht das nicht regelmäßig, so zwangsmäßig. Alle zwei Monate. Oder so ungefähr.
Zwei Monate sollte es sein und dieses Jahr ist es, also seitdem diese Baustellen auf dem Hof sind, ist es nicht mehr regelmäßig. Also jetzt wollen wir halt dieses Jahr noch einen rausbringen, eventuell mit einem Unkrug zusammen, einen Unspiegelfreibrief. Mhm. Das war halt eine Überlegung, so als erster Almanach-Start, dass man sowas mal versucht. Also da geht es dann schon wieder um eine Idee für eine neue Publikation innerhalb von Nogemeyer, die noch diskutiert wird, dass man eine Vierteljahreszeitschrift hat, also nach dem Projekt, ja, wo man den Jahreszeiten entsprechend, also sag ich jetzt mal so, also Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter, also auch nach unserem Rhythmus, eine Publikation hat, die unsere Identität widerspiegelt, wo sich unsere Diskussionen drin widerspiegeln.
Ein Almanach eigentlich. Mhm.
Genau. Aber auch, also nicht nur auf einer theoretischen Ebene und auf einer politischen, sondern eben auch in den konkreten Sachen. Also was konkret passiert ist, wie könnte man so eine Kooperative zum Beispiel aufbauen, also solche Tipps oder auch kultureller Ausdruck. Also das sind Sachen, die auch für Leute von außerhalb, also denke ich, schon sehr wichtig sind, sie davon auch was mitkriegen und da besteht auch ein Interesse und ein Bedarf dafür, dass sowas in Richtung kommt. Also dass sich da drin nicht nur so eine politische Ebene der kooperativen Bewegung ausdrückt, sondern eben
alles
global,
sich da drin widerspiegelt. Also so ungefähr, dass einer, der das liest, so viel mitkommt wie jemand, der so zwei, drei Tage auf eine Kooperative kommt.
Ja. Ja,
und
ja.
Die Schweine sieht und die Schafe und politisch diskutiert am Abend.
Ja.
Also dass da so eine globale Präsenz von unserer Identität und was uns beschäftigt an Themen, vom Karottenanbau bis zum Bürgergeld. Hm. Und alle diese Themen miteinander auch. Historische Beiträge drin sind und nicht die Sachen nicht vergisst, die sonst gerne weggelassen werden. Über die Sachen berichtet, die in diesem Vierteljahr gelaufen sind. Das war einfach wirklich ein Bindeglied.
Von welcher Publikation reden wir?
Das ist vom zukünftigen, noch nicht existierenden, also bereits in den Köpfen existierend, aber auf dem Papier noch nicht existierenden, aber nach neuen.
In dem der Freibrief gerne aufgehen würde.
Und dann gibt es eben, also sonst haben wir den Archipel. Das ist eine jetzt...
Wobei ja, ich meine, das sind jetzt die Publikationen, die was ihr macht, oder das mit dem Almanach, das ist ein Projekt.
Das ist ein Projekt,
Momentan gibt es, wenn du von uns ausgehst, dann haben wir als wichtigste Publikation zuerst mal die Nachrichten aus Nogemeyer, die in Größenordnung mit 18.000 Auflage erscheint. 18.000, die in drei Sprachen gemacht wird, die vier Seiten umfasst. Vier, also.
Habt ihr alles mit?
Wir haben, glaube ich, ein Exemplar hier.
Ist das inhaltlich, entspricht das oder der Aufgabe nach diesem Freibrief, Förderung, Umgebung zu informieren?
Das entspricht eigentlich etwas dem Kontakt, zum Freundeskreis von Nogemeyer und berichtet über die Aktivitäten in den Kooperativen vierteljährlich, Französisch, Deutsch und Holländisch gibt es auch eine Ausgabe. Und ist, also eben das ist das Dimension, wenn man es Ich weiß nicht, du hast schon gesehen, Andreas, das macht.
Nein,
das ist nicht.
Die letzte
Kaffee
Mal,
ja.
Und das wieder auf Milch. Die
Herbstnummer. Ich muss einschränken, du musst nicht aufstehen. Ja. Ich stehe schon
an, ich stehe
gerne. Ja? Ja. Okay. Mhm. Schau hier. Gut, das ist die Normalzeitung eigentlich.
Ja, also adäquat, gleiche Funktion ungefähr wie unser Informationsrundbrief oder sein Freibrief, Unterstützer, Sympathisanten zu informieren.
Ja, Spende vor allem.
Spende, ja. Ja.
Was?
Jetzt seid mal ehrlich, komm.
Sag ich doch.
Ja.
Das sind die Unterstützer.
Und da wird über alle Projekte berichtet, also auch Ukraine und Kärnten und Mecklenburg. Mhm. Hier in diesem?
Ja, also das Konzept ist eigentlich groß, es ändert sich immer wieder etwas, aber eigentlich sind wir mal letztes Jahr davon ausgegangen, dass wir 2 Themenschwerpunkte pro Jahr machen und dann 2 Nummern machen, die aus verschiedenen Bereichen berichten. Das heißt, dass wir immer im Jahr bei den 4 Nummern, die wir haben, letztes Jahr das war es die Waldnummer, also Themenbereich Holz, die ganze Verarbeitungskette, und dann kann es sein Wolle, ganze Verarbeitungskette, und dann kann es sein Wasser oder irgendwelche Themen, die man als Schwerpunkt nimmt, und dazwischen jeweils eine Nummer, die vielseitig berichtet über die einzelnen Aktivitäten in den
Kooperativen. Ja, ja, ja.
Das ist so ein großes Ganze, die Zeitung. Und da gibt es manchmal, macht der Nick, manchmal, alle 2 Jahre oder 3, macht er mal eine kurze Zusammenfassung auf Englisch, was eben das gibt. Und das ist sehr selten.
Dann gibt es noch die Zeitung.
Darf ich die behalten?
Ja, ja.
Ja?
Wir kriegen ja doch mal auf ins Abo, weil ich dachte, ihr würdet es eh schon kriegen. Aber
ach, die Fehl kriege ich ja.
Ja, aber das können wir dann jetzt.
Ich habe es gerade aufgeschrieben.
Ja, da gibt es den Archipel. Wobei der Archipel kommt eigentlich hervor, also ursprünglich aus dem Sedribülter. Das Sedribülter, das war unsere Flüchtlingsarbeit, ein europäisches Komitee zur Verteidigung von Flüchtlingen. Da haben wir ein Bülter gemacht, je nachdem was genau. Also wenn, war eher, wie du gesagt hast, so interaktiv zwischen Theorie, Information und Praxis. Und das ging dann weiter, dann gab es dann das Bülter vom Bürgerforum. Das kam auch nicht regelmäßig, sondern auch aufgrund, wurde über konkrete Aktionen berichtet. Und dann wurde vor 3 Jahren der Beschluss gefasst, man macht etwas Regelmäßiges, Zeitungsartiges. Wobei eben jetzt und der Archipel jetzt mehr und mehr einfach nur Berichte sind von Leuten. Also es ist nicht mehr mit der Praxis gekoppelt, sondern mehr eine Art andere Stimme mit Informationen, die man sonst nirgends lesen kann.
Oder aber auch schon zu konkreten Initiativen, die im Freundeskreis von sind.
Ja, aber es ist nicht das gleiche wie das Sedribülter. Oder es ist aber eine interne Diskussion, die ansteht, ob man nicht wieder eher auf die, also gerade wenn wir jetzt zum Beispiel einen Almanach machen, der 4-mal im Jahr kommt, und da eine Regelmäßigkeit hat, ob man nicht mit dem Archipel und diesen Sachen, weil wir können ja auch nicht alles aufs Mal machen, ob man da nicht eher wieder den Bülter-Charakter adoptiert für konkrete Sachen. Das ist eine Diskussion, die wir auch haben.
Und
Lucas
Lapioche, eine französische Publikation. Ich habe ein Link vom Radio.
Ach so.
Ja, Anna Kovar.
Und für den Lokalbereich, oder?
Es geht ganz Frankreich, aber es geht auch um
viele mehr als lokal. Das ist auch für die Leute, die die Radio nicht hören können.
Einfach so, weil ich eine Stellungnahme zum Tagesgeschehen, zum aktuellen,
das ist
im Radio, was im Radio besprochen wird, Analysen, Kritiken, Pamphlete eigentlich so.
Das ist so mehr in der französischen Tradition vom, wie hieß das?
Père Duchesne.
Père Duchesne. pamphletartig, relativ aggressiv im Ton, so ätzend, ätzend, bissig.
Sind das zum Teil die Texte, die das Radio sendet?
Ja, das auch, ist ja. Einfach diejenigen, die das Radio machen, die machen einmal die Woche praktisch so die Sachen, die sie wichtig finden, als Artikel.
Und das wird dann verschickt auch, oder? Ja.
Das hat etwa 1000. Ja. 1000 Abonnenten, also 1000 Leute, die das bekommen.
Sind das Leute oder sind das Agenturen oder
Zeitungen? Nein, das sind, also zum größten Teil sind das Leute, die das Radio kennen in der Region oder Leute, die mit uns irgendwann mal was politisch oder sonst wie zusammen was gemacht haben oder die mal auf der Kooperative einfach Freunde sind von uns.
Also auch so ein Stück Kontaktpflege.
Ja, ja, es ist mehr, also es sollte eigentlich auch eine Stimme sein in der Wüste. Hm. Ja doch, das ist auch so eine Agitationszeitschrift. Kann man so sagen, oder?
Ja, ja.
Aber ja, nein, nicht das ist ein blödes
Wort. Also
in Frankreich gibt es halt diese Tradition von diesen...
Die drüberstellen, wenn man sich drüber mokiert eigentlich.
Ja.
Ein Wasser dafür oder ein Garten.
Und dann gibt es das Pendant dazu, das heißt, der heißt jetzt der Uhrenspiegel, wo am Anfang haben wir eigentlich diesen Père Deschenes, Duchenne hat es geheißen, ne? Grand-Père
Deschenes.
Was heißt das, Compère?
Grand-Père, das ist der Großvater, so. Und Deschenes ist ein Wortspiel, das heißt der entfesselte oder entfesselte Großvater. Oder eben der Großvater, der von den Eichen kommt.
Achso, das ist schön.
Das ist gleichzeitig in Anlehnung an den Père Duchenne in Paris.
Ja. Das ist der Ebert da.
Und da gab es, also als deutschsprachiges Pendant gab es den Uhlenspiegel. Der Versuch ist, auf ironisch lustige Art und Weise die politische Einschätzung und Kommentare aufgeteilt zwischen den deutschsprachigen Leuten, die in Frankreich leben, den Leuten in der Schweiz, in Österreich und im Uhlenkrug zu vermitteln. Ist das richtig gesagt?
Sehr diplomatisch formuliert.
Ja, also in Deutschland dann auch permanent einen Kontakt zu haben zu Leuten und auch da...
Machst du den Uhlenkrug?
Nein, ich habe da schon einen Artikel veröffentlichen dürfen, aber...
Ich habe da auch schon viel geschrieben. Aber es ist auch im Moment, es ist nicht, man muss, also jedes eigentlich ist, es hat auch, ist jetzt zweiwöchentlich, kommt das raus. Das ist so ein Blatt, ein Auskunft.
Das kriege ich, ja. Aha. Und ich muss sagen, also wenn man so eine Kritik hat, ich wusste nichts damit anzufangen. Mhm. Wusste nicht, Analyse ist es nicht hinreichend, Information über die Projekte ist es eigentlich auch nicht, sondern es mal dies Vorhaben, mal jenes irgendwo, meist hatte ich so längst in einer Tageszeitung gelesen, weil ich nicht wusste, was soll ich eigentlich damit. Mal kommt es aus Österreich, kommen also österreichische Dinge mit hin, mal kommt es, was hatte da Rostock oder so, diese Auseinandersetzung da. Also ich war mir sehr unsicher, was das eigentlich sollte. Wir haben es, die Gabriele hat es auch gelesen, wissen wir nicht.
Und das Archipel? Das hast du gerade erhalten.
Du, als Archipel komme ich auch. Nun bin ich jemand, der also sehr viel Zeitungen bekommt und Zeitschriften sowas. Da weiß ich auch nicht so recht häufig, was ich damit mache. Da ist natürlich so ein Bericht jetzt über dieses Forum und so. Mhm. Das ist eine handfeste Sache, klar. Ja, bei anderen Sachen weiß ich auch nicht. Also, aber das seht ihr viel besser, was die jeweiligen politischen Funktionen sind.
Ja, weil ein Prinzip war ja, meine Beobachtung bezüglich dem Archipel ist, dass es eigentlich eine kleine Ausgabe ist von Le Monde Diplomatique, was allerdings auch auf Deutsch erscheint, was nicht nur französisch gemacht wird,
sondern auch
auf Deutsch erscheint und erhältlich ist in Deutschland und viele Themen, die eigentlich auch im Archipel bearbeitet werden, in Le Monde Diplomatique drin sind. Und ausführlicher, weil sie mehr Platz haben und gründlicher, eben aus dem gleichen Grund. Und dann berichtet Archipel noch von Zeit zu Zeit über Initiativen vom Europäischen Bürgerforum. Ja. Also neben diesen da. Und ich finde, was eine Überlegung wert wäre bei uns, und wir das uns effektiv überlegen müssen, weil ich habe das schon gestern Abend angedeutet, dass die Auflage ist erstmal, ich finde, es reicht nicht. Es reicht überhaupt nicht.
Was war die Auflage?
Ja, 4.500 werden in der Schweiz verschickt, Deutsch und Französisch. Und dann werden vielleicht 1.500, wenn es gut geht, 2.000 in Frankreich verschickt. Und eine gleiche Anzahl in Deutschland. Und in Österreich vielleicht noch etwa 500 oder 600. Also so großer Modus ist das die Zahl. Das heißt, es ist im Prinzip eine Publikation, die nicht irgendwie prägend etwas beeinflussen kann. Und was ein Punkt ist, den ich mir seit einer gewissen Zeit überlege, wäre es nicht nützlich, wenn man auf europäischer Ebene bezüglich der ganzen zivilgesellschaftlichen Diskussion, die stattfindet, eine Zeitung machen könnte, die meinetwegen jeden Monat oder ein Blatt oder eine alle zwei Monate erscheint, Periodizität ist nicht so wichtig, die, wenn es interessante Aktionen gibt, also Beispiel die ganzen Collège des Médiateurs in Frankreich, das sind Lucie Aubrac und eine ganze Reihe von Persönlichkeiten, die wegen den Sans-Papiers einen europäischen Aufruf gemacht haben für eine neue Asylpolitik, dass man dann bei einer solchen Gelegenheit, statt dass man nur darüber berichtet, dass man sagt, wir übersetzen den auf Französisch, Deutsch und vielleicht auch noch Englisch und schicken das den einzelnen Leuten vom Europäischen Bürgerforum zu, damit sie mit diesem Text arbeiten könnten. Also dass man eher das Organ versteht als eine Art Hilfsmittel für Kampagnen, wo sich die Leute beteiligen können und wo jeweils bei einzelnen regionalen oder nationalen Ereignissen eine europäische Dimension reinwachsen könnte, wenn das gemacht wird, dass das vielleicht eine Dimension sein könnte, also ich weiß nicht, wie du das einschätzt, das ist eine Idee, die mir schon seit ein paar Wochen, ein paar Monaten durch den Kopf geht, weil ich momentan einfach die Publikation selber
Archipel, meinst du?
Ja, Archipel. Außerdem, was sie berichtet über die Aktionen und Überlegungen, die laufen sonst, also die theoretischen Artikel drin, die bringen mir eigentlich.
Das ist aber mehr damit.
Also nicht so. So wie es jetzt momentan
gemacht wird.
Da lese ich lieber Le Monde Diplomatique, weil er sehr häufig also eine sehr ähnliche Annäherung an die Problematik ist.
Ja, ihr habt ja auch im Radio, habt ihr ja auch Le Monde Diplomatique, nicht? Also die Autoren der Texte. Ja. Ich nehme an, das wird dann eine Ableitung davon nochmal sein. Eine Kurzfassung oder sowas.
Naja, es sind schon eher noch andere Themen, die sonst nicht abgehandelt werden. Mit Leuten, die wir kennen.
Ich meine, was würden widersprechen zum Beispiel, wo ich jetzt gerade über Archipel rede, aber mein Archipel wird ja auch für Archipel als Hintergrund zum Beispiel mit Philosophie, wie ich jetzt auch gerade gesagt habe. Und würden wir widersprechen, zum Beispiel zu aktuellen Sachen einen Beilage zu machen.
Eine Beilage?
Ja, einen einfachen Blatt beilegen, zum Beispiel zu solchen Aktionen. Einfach das in andere
Länder rein. Ich würde einfach
das also als eine Beilage oder Aufruf zu machen, diese Informationen zu verbreiten. Das wäre, glaube ich, könnte es auch.
Überlebensprojekte, das sind auch politische Projekte, die Ansprüche haben, die was im politischen Bereich bewegen wollen, was ist unterschiedlich, zum Teil auch unklar, was das sein kann und wie es sein kann, muss immer wieder neu bedacht werden nach der Situation. Aber das wäre natürlich ein wichtiges Moment. Geht heute in unserem Land überhaupt eine Subsistenzproduktion? Ganz wesentlich. Oder ist es eigentlich nur der Schein einer Subsistenzproduktion, der dann Leute veranlasst, die viel zu teuren Pullover, die ihr da auf den Spinnmaschinen oder durch Selbstausbeutung dann preisgerechten Pullover, die ihr macht, zu kaufen, weil sie sagen, das ist mir so sympathisch. Und jedes Mal, wenn ich einen Pullover anziehe, denke ich an eure alte Spinnerei.
Das ist auch was.
Ja klar, das kann Mittel sein, ist aber kein strategisches Element.
Man kann das nicht als eine gesellschaftliche Entwicklungs... Also weil das ist, Luxus, ist ein Luxusmarkt, ja, der da...
Ja, so ist das auch parallel. Ich sag das mal ruhig so herbe. Also diese Dinge sind ja alle offen und sind auch irgendwie ein Stück weit zu erkunden, nicht? sind eure Bedürfnisse vielleicht doch so von der herrschenden Produktions- und Konsumstruktur geprägt, dass dieser Subsistenzbereich überhaupt nur einen marginalen Bereich ausmachen kann eurer Konsumbedürfnisse?
Attends, mais le, je veux dire, par exemple, ça va quand même plus loin, même à l'intérieur d'une filière. Je veux dire, à propos de la laine, on pourrait parler de l'atelier, des démarches de l'atelier. Je veux dire, enfin, je ne saurais pas l'expliquer avec mon allemand, quoi.
Tu peux parler français, mais
je ne comprends pas. Ou je n'ai pas compris. Je veux dire, le travail qu'on peut faire à partir d'une filière. Ça va plus loin que le
subsistenzwirtschaft.
Que ça quoi.
C'est toujours ça. Par
exemple, à partir
Oui, vas-y, parce que.
Dass wir haben Erfahrung gemacht, also anderen Wirtschaftsformen. Zum Beispiel festgestellt, dass die Landwirtschaft immer nur ein Produzent war von Rohprodukten, die dann in den Städten veredelt wurden und der eigentliche Wertzuwachs blieb in den Städten. Unsere Idee war eigentlich, vom Anfang bis zum Schluss die ganze Produktionskette in der Hand zu behalten. Das heißt, bei der Spinnerei, wie wir die Spinnerei gemacht haben, da war unsere Idee eben mehr als eine Subsistenzwirtschaft, sondern ein Betrieb, der auch eine regionale Entwicklung auslösen könnte. Und wir machen zum Beispiel, wir haben Schurekippen, die scheren jedes Jahr 2.000 bis 3.000 Schafe in der Region.